Deutschlandfunk Kultur heute.
Nach rund 150 Jahren Frauenbewegung wäre es schön zu sagen, man bräuchte einen Frauentag nicht mehr. Mit Blick auf den niedrigen Frauenanteil im Bundestag oder einen Rückfall in traditionelle Rollenmuster in der Corona-Krise sieht es danach aber nicht aus. Was das Theater Dortmund zum Internationalen Frauentag am 8. März veranstaltet, dazu gleich ein Gespräch. Außerdem ein Rückblick auf die Berlinale, wie gerade versprochen von meinem Kollegen Kolja Unger, und eine Opernpremiere in Braunschweig. Ich bin Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu Kultur heute. Rund um den Internationalen Frauentag wird jedes Jahr vermehrt über die geschlechtsspezifische Prägung der Welt, in der wir leben, nachgedacht. Drei Beispiele. Fast alle Denkmäler, die in unseren Städten oder an anderen Orten stehen, sind Männern gewidmet. Unter den Top 30 der zeitgenössischen Künstler befinden sich genau eine Frau, Rosemarie Trockel. Wir haben zwar erstaunlich viele Musiktheater in Deutschland, aber nur zwei Opernintendantinnen. Konträr dazu stehen Statistiken zum Frauenanteil in Pflegeberufen. Wenn man sich dann nochmal anschaut, wie Frauen mit anderer Hautfarbe repräsentiert sind, dann kann man von Gleichberechtigung wohl kaum sprechen. Das Schauspiel Dortmund will auf diesen Zustand aufmerksam machen und startet heute mit den Frauenthementagen, die bis morgen laufen. Die Dramaturgin Megha Kono-Patel hat das Programm mitgestaltet. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, das alles findet ja digital statt. Es beginnt mit einer Diskursveranstaltung mit dem Titel »Du und ich gleich wir«. Das ist ja eine ziemlich zentrale Frage gerade, die weit über Frauenthemen hinausgeht. Was ist damit gemeint?
Naja, damit ist gemeint, dass es verschiedene Erfahrungen gibt, die wir machen, obwohl wir vielleicht immer mal wieder in Erfahrungen zusammen ein Wir bilden, gibt es individuelle Erfahrungen. Und das ist damit gemeint, dass ein Wir auch immer wieder in individuellen Erfahrungen sich vereinzelt.
Ja, die Frage nach dem Du und nach dem Ich gleich Wir beinhaltet ja eben auch die Frage, wer Teil einer Gemeinschaft ist und wer nicht und welche Gemeinschaft man eigentlich sein will. Gibt es da Entwürfe, die die Thementage bieten?
Also ja, letztendlich ist ja ein Wir sozusagen immer wieder ein Begriff, der sehr viel unsichtbar macht und der etwas zusammenfasst, was vielleicht in einer Dimension zusammenfassbar ist, aber nicht in jeder. Und wie Sie sehen am Programm, versucht sich da auch nochmal das Programm sozusagen die Frage zu stellen, was bedeutet es sozusagen eine unsichtbare Arbeit zu machen, wenn wir von queerer Sorgearbeit zum Beispiel sprechen, oder was ist eigentlich die Erfahrung einer queeren Perspektive auf Frausein oder generell das Frausein in Frage zu stellen. Das ist damit gemeint.
Ja. Sie thematisieren ja in einer anderen Veranstaltung das Thema Mutterschaft. Und wenn ich mir die Beschreibung so durchlese, dann ehrlich gesagt klingt das auch ein bisschen lustig. Vielleicht verstehe ich es auch falsch, wenn es heißt, was passiert, wenn sich zwei rassifizierte Mütter auf eine Tasse Tee treffen? Klar, sie sprechen über ihre Kinder, Rassismus, Muttersein oder doch nicht. Was für konkrete Erfahrungen liegen dem zugrunde?
Naja, also zum Beispiel mit Mutterschaft, vor allem während des Lockdowns, auch davor, die Unsichtbarmachung von Care-Arbeit zum Beispiel, die vor allem bei Frauen liegt, oder durch eine Rassifizierung sozusagen körperlich markiert zu sein und immer wieder sozusagen zur anderen gemacht zu werden. Das sind so zwei sehr sichtbare Erfahrungen oder sehr, sehr sichtbare Dinge, die thematisiert werden können. Aber letztendlich geht es in diesem Diskursformat darum, vielleicht darüber hinaus zu sehen, wer sitzt da und was, womit befassen sich vielleicht diese beiden Frauen noch so.
Ja, es geht ja vielleicht auch insgesamt an diesen beiden Tagen darum, die Vergangenheit nochmal kritisch zu befragen. Wo sind Frauen bis heute unterrepräsentiert? Das ist ja etwas, womit wir uns ja auch schon länger auseinandersetzen. Wo müssen wir die Geschichte nochmal untersuchen auf weibliches Denken und Gestalten? Und wie können wir dafür Raum schaffen in der Gegenwart und in der Zukunft?
Ja, also das geht generell bei diesen Veranstaltungen darum, aber auch in der Auseinandersetzung des Schauspiels Dortmund generell. Also sich nochmal zu vergegenwärtigen, was eigentlich diese Gegenwart ist, was bisher erzählt wurde und was erzählt werden wird, und da vielleicht ein Teil von zu werden. Und da gliedert sich die Frauenthementage natürlich auch ein.
Ich meine, die Gegenwart in Dortmund ist durchaus auch geprägt von einem vergleichsweise hohen Anteil an Rechtsextremen in der Stadt. Das ist sicherlich auch nicht ganz einfach, weder für die Geschlechtergerechtigkeit noch für Diversität. Hat das Einfluss auf Ihre Arbeit?
Gar nicht. Das ist sozusagen die extreme Form dessen, was ohnehin in der Mitte der Gesellschaft ist. Das ist so eine Verlagerung sozusagen des Problems an den rechten Rand. Aber wir befassen uns eher mit der Mitte der Gesellschaft. Da gibt es auch genug Themen und genug zu tun und genug zu besprechen.
Ihre Stelle als Stadtdramaturgin, die wurde ja extra von der Stadt eingerichtet. Was genau ist Ihre Arbeit?
Naja, also meine Arbeit ist sehr vielfältig. Also es geht darum, das Stadttheater vielleicht als Ort der Stadt zu sehen und gleichzeitig die Stadt auch als handlungsfähig wahrzunehmen und diese Handlungsfähigkeit ins Theater reinzuführen. Also Formate zu entwickeln, die sich öffnen für alle möglichen Zielgruppen und dabei sozusagen auch sich selbst zu hinterfragen, welche Barrieren gibt es am Haus, was gibt es für Vorannahmen von Theater, was gibt es für Bilder von Theater, wie ist Theater besetzt an sich und wie arbeitet man damit und wie schafft man so eine Begegnung, die davon ausgeht, dass die Stadt vielleicht mehr weiß als das Theater.
Megha Konopatel ist Stadtdramaturgin am Schauspiel Dortmund und hat dort die Frauenthementage mitgestaltet, die an diesem Wochenende digital stattfinden. Mehr zum Thema hören Sie in den Kulturfragen morgen um 17.05 Uhr. Über Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Theater spricht Nicola Bramkamp, ehemalige Intendantin am Theater Bonn. Um Rollenzuschreibung geht es auch hier in Antonín Dvořáks Oper Rusalka, uraufgeführt vor 120 Jahren. Die Geschichte orientiert sich lose am Undine-Mythos. Die Nixe Rusalka ist auf der Suche nach der Liebe, findet sie auch, verliebt sich in einen Prinzen und wird dann bitter enttäuscht, als der ihre Andersartigkeit nicht versteht. Die Liebe in der Oper ist meist eine tragische Geschichte, in der die Frau am Ende tot auf der Bühne liegt und hat mit heutigen Empowerment-Bewegungen nicht viel zu tun. Es sei denn, die Inszenierung deutet die ganze Erzählung um. Ob das bei der digitalen Premiere von Dvořáks Rusalka gestern am Stadttheater in Braunschweig der Fall war, darüber kann ich jetzt mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs sprechen. Dirk Schmeding hat Rusalka inszeniert. Herr Fuchs, was ist das für eine Frau, die da aus dem Wasser steigt?
Das ist zunächst ganz traditionell und stückgemäß eine durchaus, ja, schwache Frau. Eine Frau, die eben die Sehnsucht hat, zum Menschen zu werden, auch dann menschliche Liebe für sich zu entdecken oder auch zu erobern. Aber, und das kann ich gleich vorwegnehmen, der Schluss ist alles andere als harmonisch. Der ist nämlich so, dass die Frau durchaus emanzipiert ist, tatsächlich jetzt von der Nixe zur Emanze gleichsam geworden. Und sie tötet den Prinzen. Der Prinz, muss man im Stück sagen, der ja auch so eine zwiespältige Figur ist. Er ist in Rusalka verliebt und umgekehrt. Aber es gibt noch eine Widersacherin und er wird ihr so, ja, scheinbar untreu. Und das sind alles so ein bisschen Zwischenräume, die auch in dieser Inszenierung durchaus ganz gut in Szene gesetzt werden. Doch das Ende ist im Grunde ein klares Statement, dass die Frau tatsächlich die Starke ist an diesem Abend.
Rusalka ist schon die bekannteste Oper eigentlich von Antonín Dvořák, sicher auch wegen der sehr schönen Arie Lied an den Mond in Braunschweig, singt und spielt diese Partie Julie Adams. Herr Fuchs, eigentlich hätte Julie Adams die Rusalka gar nicht in Braunschweig singen sollen.
Sondern an der New Yorker Met. Und wir wissen ja, dass da gar kein Spielbetrieb seit langem herrscht und auch noch für längere Zeit nicht. Das ist sozusagen eine Krisenchance natürlich, dass dann Braunschweig eben jemand bekommt, der eigentlich in New York das hätte singen sollen. Wir haben schon gehört, sehr, sehr gut diese Stimme, sehr kräftig mit vielen, vielen Farben. Das war auch eine tolle Darstellung, fand ich. Wie überhaupt das Ensemble in Braunschweig top besetzt war, der Prinz etwa zu nennen, Kwon-so Yeon. Das fand ich sehr überzeugend. Oder auch Yi-Sang Ryu als Wassermann. Der Regisseur Dirk Schmieding, er versucht so ein bisschen, und das ist ein Einwand dann doch gegen die Inszenierung, so ein bisschen sehr viel zusammenzupacken. Da geht es also um das böse Öl etwa auch wieder, weswegen der Shell-Konzern eine Rolle spielt. Shell ist natürlich auch das Wort für Muschel im Deutschen. Und so ein bisschen spielerisch ist das auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber zu dystopisch. Also man ist in Plastikmüll gefangen, die in Anführungszeichen Monster, wie auch Rosalka am Anfang. Und dann gibt es auch eine drastische Szene, in dem der Prinz eine Autofahrt hat und Rosalka gleichsam umnietet. Das wiederum ist nicht unintelligent, weil man ja immer sich fragt, wie legt sie diesen Fischschwanz denn ab? Und sie ist gleichsam
wird
dann...
Sie wird abgefahren,
beziehungsweise sie kann nicht richtig laufen, ne? Und diese Behinderung gleichsam wird, also das bleibt dann ein bisschen unklar, ist es noch die mythische Ebene oder ist es einfach ein Opfer, also er fährt diese Frau an. Das ist jetzt nicht uninteressant als Bild, aber es war mir so ein bisschen zu sehr dystopisches Mischmasch-Theater an diesem Abend. Da bin ich von Schmeding psychologischere Inszenierung eigentlich auch gewohnt. Ich habe einiges von ihm gesehen.
Man muss ja sowieso bei diesen digitalen Premieren immer Abstriche machen, vor allem auch an der Musik. Das ist auch hier wieder ein kleineres Orchester. Hat sie das insgesamt überzeugen können?
Musikalisch ist das top. Srebradinic hat den Abend dirigiert. Trotz der reduzierten Fassung war das, was man über die Boxen da erfahren hat, einfach ein sehr, sehr guter Klang. Also musikalisch ist es eine exzellente Produktion. Wie gesagt, szenischen paar Einschränkungen. Abrufbar ist das noch über die Braunschweiger Theaterseite. Und es kommt dann zum Portal Opera Vision, wo ja diverse Produktionen, vor allen Dingen aus Europa, dann immer frei verfügbar sind. Das ist ja auch wichtig in diesen Zeiten.
Johann Florian Fuchs über Rosalka am Stadttheater Staatstheater Braunschweig, inszeniert von Dirk Schmeding und mit Julie Adams als Rosalka. Und wenn wir über Frauenrollen reden, dann ist in den letzten 2 Jahren nach MeToo klar geworden, dass auch am Theater die Atmosphäre an vielen Bühnen von Machtmissbrauch geprägt ist. Einer 2019 vorgelegten Analyse des Studiengangs Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt zufolge sagen 42% der Befragten, sie litten am Theater unter psychischem Missbrauch. Knapp 10% sagen, sie seien von sexuellen Übergriffen betroffen gewesen. Der Autor der Studie lastet das auch den männerdominierten Strukturen an. Ja, und wie ist das in anderen Ländern? An der städtischen Schauspielschule in Barcelona, dem Institut del Teatre, ist gerade die gesamte künstlerische Leitung zurückgetreten. Der Vorwurf: jahrelanger sexueller Missbrauch. Julia Macher berichtet aus Barcelona.
Responsabiliseu vos, übernehmt Verantwortung, hat jemand in lila Lettern auf die Glasfassade des Institut del Teatre gesprüht. Davor sitzen ein paar SchauspielstudentInnen in der Sonne und plaudern. Nach einem Streik, mehreren Protestaktionen und dem Rücktritt der Leitung scheint etwas Alltag zurückgekehrt an die Schauspielschule. Doch beantwortet ist die Frage nach der Verantwortung noch nicht. Über 30 Jahre lang sollen 2 inzwischen pensionierte Lehrer sowie der ehemalige Direktor der Schule StudentInnen während des Unterrichts gedemütigt, bloßgestellt und sexuell bedrängt haben. Beschuldigt wird vor allem der inzwischen suspendierte Ex-Direktor Joan Oyer. Er habe ihnen auf die Brüste gestarrt, an den Po gegriffen, sie zu sexuellen Beziehungen gedrängt, berichten mehrere Frauen. Wie konnten solche Praktiken an einer der renommiertesten Theaterinstitutionen des Landes so lange verborgen bleiben? Wenn man in so einer Institution anfängt, gibt es immer Gerüchte über den einen oder anderen Lehrer. Aber solche Praktiken zu beenden ist sehr, sehr schwer, weil das ganze System dich daran hindert. Auch für die Institution ist es nicht einfach, effektive Mechanismen zu entwickeln, sagt eine junge Frau, die ihren richtigen Namen nicht nennen will. Sie stellt sich als Sprecherin der Plattform Abus Arts vor, die die Proteste der letzten Tage mitorganisiert hat. Ihre Kommilitonin, auch sie bleibt lieber anonym, nickt. Wir wussten, dass so etwas in der Theaterwelt passiert. Die eine oder der andere hatte davon erzählt. Aber uns hat verwundert, dass diese Enthüllungen ausgerechnet jetzt kommen und ausgerechnet uns betreffen. Dass die beiden Aktivistinnen mitten in der Krise die Institution in den Schutz nehmen, das überrascht. Tatsächlich gehen die Enthüllungen nicht auf Anzeigen der Opfer zurück, sondern auf eine groß angelegte Recherche der Tageszeitung ADA. Seit Oktober 2019 haben die Journalistin Núria Juanico und ihr Kollege Albert Llimós mit über 1000 katalanischen SchauspielerInnen gesprochen. Unsere Ausgangsfrage war, wenn es so viele MeToo-Fälle in den USA gab, wie sieht es dann hier in der Szene aus? Wir hatten keinen konkreten Fall, sondern haben einfach angefangen, SchauspielerInnen und Schauspieler zu fragen. Nach ein paar Monaten zeigte sich dann, dass besonders viele über das Institut del Teatro berichteten. Das stellten wir deswegen ins Zentrum der Recherchen. Viele der etwa 20 Fälle, die das Investigativduo dokumentiert hat, verlaufen an der Schnittstelle von Machtmissbrauch und sexuellem Übergriff. Da ist der Dozent, der die Studentin anherrscht. Sie brauche sich nicht zu sorgen, ob ihr Busen zu sehen sei, er habe den bestens im Blick. Oder der einflussreiche Regisseur, der die Nachwuchsschauspielerin dazu drängt, ihren Freund zu verlassen und ihr eine Rolle in seinem nächsten Stück verspricht. Mehrere Frauen gaben nach solchen Erfahrungen ihre Karriere auf oder zogen ins Ausland. Beschwerde eingereicht hat keine. Nuria Juanico wundert das nicht. Bis vor kurzem galten solche Praktiken zwischen Lernenden und Lehrenden als branchenimmanent und ganz normal. Die MeToo-Bewegung war da bestimmt ein Wendepunkt und hat geholfen, solche Vorkommnisse sichtbarer zu machen. Wir haben aber auch aktuelle Fälle dokumentiert. In der Schauspielbranche arbeitet man mit Emotionen, mit dem Körper. Da fällt Abgrenzung schwerer. Viele haben beklagt, dass man sie glauben gemacht hätte, es gäbe solche Grenzen nicht. Auch das Institut del Teatro hatte bereits 2018 als Reaktion auf die MeToo-Debatte ein Protokoll zur Vermeidung von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch vorgestellt. Von ihm Gebrauch gemacht hat niemand. Das Theaterinstitut in Barcelona hat angekündigt, die Protokolle zu überarbeiten und die Fälle gründlich zu untersuchen. Eine psychologische Anlaufstelle und Projekttage sollen auch die Studierenden stärker für Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe sensibilisieren und ihnen dabei helfen, Grenzen zu ziehen.
Über das Institut del Teatre in Barcelona berichtete Julia Macher. Gestern ging die 71. Berlinale zu Ende mit einem durchaus überraschenden Sieger, dem Rumänen Radu Jude und seinem Film Bad Luck Banging or Loony Porn. Über die Gewinner der ersten Ausgabe unter dem neuen Führungsduo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek haben wir gestern in Kultur heute gesprochen. Heute will ich mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland nochmal auf die Nebenreihen schauen. Herr Suchsland, gab es da vielleicht auch sowas wie einen roten Faden oder vielleicht ein Aufgreifen dieser Festivalsituation, die sich so ganz im Digitalen abgespielt hat?
Ja, die Festivalsituation hat natürlich das Sehen extrem beeinflusst und beeinträchtigt, kann man auch sagen. Direkt in den Filmen aufgegriffen wurde das nicht. Ich glaube, es wurde eher aufgegriffen in den Gesprächen auch der Filmemacher und der Journalisten untereinander. Das waren dann Gespräche, die gewissermaßen so stattfanden wie sonst auch, dass man telefoniert hat, dass man geemailt hat und dass man irgendwie per Zoom-Meetings oder so in Kontakt war. In den Filmen wurden natürlich so manches aufgegriffen, eher die Corona-Situation. Im einen oder anderen Fall, zum Beispiel gibt es den kanadischen Film Social Hygiene, also soziale Hygiene übersetzt, von Denis Coté, Franco-Kanadier, der auch einen der Hauptpreise in der Encounters-Sektion, in der wichtigsten Nebensektion bekommen hat. Und tatsächlich versetzt er das Thema der sozialen Hygiene in die Vergangenheit. Die Leute müssen auch keine Masken tragen, aber es geht sehr wohl um Abstand und es geht um sowas wie ein Reinigungsfuhr, wenn man so will. Das spielt auch so ein bisschen mit Motiven, die wir in Debatten haben, wo es um politische Korrektheit geht. Aber es geht schon auch um eine Seuche, wenn man so will. Und das war ganz trickreich. Da hat Danny Coté sehr clever und auch durchaus humorvoll, auf eine sehr künstliche Weise, dann schon einige sehr aktuelle Themen aufgegriffen und auch ist sie anders angegangen, als die Filmemacher sonst tun. Ansonsten kann man eigentlich nicht sagen, dass man die Festivalsituation aufgreifen konnte. Das ist ein eingeschränktes Festival gewesen und das ist jedem klar. Das kann aber die Filme nicht thematisieren.
Ja, eingeschränkt, aber möglicherweise muss man darüber nachdenken, ob man sowas noch häufiger veranstaltet. Ist das ein Modell für die Zukunft, wenn auch vielleicht ausbaufähig?
Ja, es gibt, glaube ich, die Befürchtung bei ziemlich vielen Teilnehmern. Und dann muss man sagen, die Teilnehmer, es sind ja nur, wenn man so will, Professionelle und Fachbesucher jetzt dabei gewesen bei der Berlinale. Im Gegensatz zu sonst, das ist eine Situation, die man aus Cannes und auch anderen Festivals dann schon eher kennt, dass gewissermaßen die Filmcommunity unter sich ist. Und ich glaube, dass für beide Seiten dieses eingeschränkte Festival vor allem Nachteile gehabt hat. Für die Filmemacher, mit denen fangen wir mal an, da ist es natürlich ganz besonders traurig, weil viele dieser Filme, die sind ja nicht für ein großes Publikum gemacht. Das sind keine Massenunterhaltungs- und Mainstream-Filme, sondern die sind für Festivals gemacht und noch viel wichtiger darauf angewiesen, hier mal ihr Publikum zu finden. Und die Filmemacher, die wollen diese Situation teilweise mit über 1000 Menschen in einem Kino mal zu erleben, wie der Film wirkt, ob ein Witz ankommt, ob eine dramaturgische Wendung irgendwie zu einem Aufstöhnen oder zu einer erkennbaren Situation des Publikums führt. Das fällt natürlich hier vollkommen weg. Und was mich persönlich und viele Kollegen auch überrascht hat, das war, dass die Berlinale das total ignoriert hat, die Filmemacher mit einzubeziehen. Normalerweise, und das haben andere Festival, die in online gehen mussten, ins Virtuelle, die haben das sehr wohl gemacht. Normalerweise gibt es ja nach Film eine Pressekonferenz oder ein Publikumsgespräch oder auch beides. Und das gibt es auch bei der Berlinale. Und das hat hier vollkommen gefehlt. Darüber haben sich sehr viele gewundert. Und das tangiert dann natürlich auch die Berichterstattung. Wir in den Medien, wir haben auch kaum Möglichkeit gehabt, höchstens über selber organisierte Interviews oder mit Presseagenten, dann mal mit den Filmemachern in Kontakt zu treten. Und das ist natürlich dann auch wieder für die Filme wichtig. Wie sollen die wirken? Wie sollen sie überhaupt auch bei unseren Hörern ankommen, wenn man da gar nichts hat, was man erklären kann?
Ja, es ist vielleicht auch für den Filmmarkt wichtig, das Sprechen, das Treffen, vielleicht noch ganz kurz. Was liefert das für Erkenntnisse eigentlich jetzt für den Filmmarkt, diese Corona-Situation?
Ja, da sagt man ja immer, dass man gelernt hat jetzt in Corona, vieles ließe sich auch virtuell machen und per Zoom machen. Ich bin da nicht so überzeugt, weil das konnte man ja alles auch schon vorher und das haben andere auch gemacht. Das, was sich aber eben nicht machen lässt virtuell, das sind erstens mal die Zufallstreffen. Man trifft sich nicht mehr zufällig, sondern nur noch geplant. Bei Zoom schaut man auch aneinander vorbei. Das ist ja alles thematisiert worden, dass das keine gute Kommunikation ist. Und natürlich, was auch nicht stattfindet, das sind so die richtig ernsthaften, auch manchmal persönlichen und menschlichen Gespräche, die dann aber wieder einen ökonomischen und einen Markteffekt haben. Und ja, das hat gefehlt. Insofern sehen sich alle danach, zurück in die normale Welt und in das Analoge zu gehen.
Rüdiger Suchsland mit einem Fazit zur diesjährigen Online-Ausgabe der Berlinale. Im Juni soll dann eine Open-Air-Publikumsausgabe der Filmfestspiele stattfinden. Kunst im Kanzleramt. Damit verbinden einige in jüngster Zeit die Debatte um Emil Noldes Bild Der Brecher, das seit 2006 als Leihgabe im Büro der Bundeskanzlerin hing. Nach einer öffentlichen Debatte um die Verstrickung Noldes in die NS-Ideologie wurde das Bild schließlich abgehängt. Die Wand blieb leer. Für die Öffentlichkeit ist die Kunst im Kanzleramt ohnehin nicht sichtbar, die davor aber schon. Eine große Bronzestatue steht seit 20 Jahren vor dem Eingang, geschaffen von Eduardo Chillida. Die Stahlskulptur des baskischen Bildhauers wurde unter Gerhard Schröder dort platziert und in unserer Reihe Kunst draußen erzählt Carsten Probst die Geschichte hinter der Skulptur mit dem Titel Berlin.
Abstrakte Kunstwerke müssen für vieles herhalten und so laufen sie Gefahr, dass ihre Aussage, weil abstrakt, je nach Kontext umgedeutet wird. Eduardo Chillida wusste also, worauf er sich einlässt, aber ganz so einfach wollte er es seinen Auftraggebern dann doch nicht machen.
Bei abstrakten Skulpturen ist es ganz oft der Fall, dass wir uns bei der Beschreibung Vokabeln bedienen, die eigentlich mit dem menschlichen Körper in Zusammenhang stehen oder mit Phänomenen der Natur,
sagt Nina Schallenberg, Expertin für zeitgenössische Skulptur an der Neuen Nationalgalerie in Berlin.
Und wenn man aber davon mal absieht, also von diesen ersten figürlichen Assoziationen, die man hat, dann kommt man auch bei diesen Arbeiten wieder darauf, dass Chillida eine sehr reduzierte, formale Formensprache benutzt. Das sind Quader, die jetzt nicht unbedingt immer in ihrer Gradlinigkeit bleiben, sondern eben Kurven machen und Bögen. Aber es sind auch durchaus mathematische Prinzipien, die hier wirken. Und da ist man wieder bei der Abstraktion und, wenn Sie so wollen, auch beim Kosmos.
Eduardo Chillida, 1924 im baskischen San Sebastian geboren und 2002 dort verstorben, hat viele Großskulpturen für öffentliche und repräsentative Orte geschaffen. Auch in Deutschland, zum Beispiel in Düsseldorf, in Münster oder vor der Pinakothek der Moderne in München. Viel mehr aber als das Repräsentative haben ihn stets die Orte selbst und ihre jeweils eigentümlichen, unsichtbaren Beziehungen mit der Welt interessiert, die er durch seine Skulpturen sinnlich erfahrbar zu machen versucht. Chillida selbst sprach einmal von seinem Ideal, an einem Ort der Herkunft fest verwurzelt zu sein und die Hände weit in alle Welt, zu anderen Kulturen, ja in den Kosmos auszustrecken. Genau das scheinen seine großen, stählernen Windkämme von 1977 am Atlantikufer seiner Heimatstadt San Sebastian zu tun. 23 von ihnen hat Chelida zwischen 1952 und 1999 an verschiedenen Orten realisiert und auch seine Berlin-Skulptur gehört eigentlich in diese Reihe. Nina Schallenberg.
Die Komposition von Chelidas Skulptur ist geprägt von einem Zusammenspiel von Gegensätzen. Also wenn Sie sich die Gesamtheit einmal betrachten dieser Komposition, dann sehen Sie, dass hier eine Einheit gegen eine Trennung gesetzt wird, ein Aufwärtsstreben gegen ein horizontales Streben, Geradlinigkeit geht in Krümmungen über und gewisse Elemente weisen eine Starre auf und andere wiederum eine sehr starke Bewegung. Also es ist immer diese Spannung, die entsteht zwischen zwei gegensätzlichen Elementen, zwischen zwei Polen, die auch in dieser Skulptur wirkt.
Diese Gegensätze haben erst einmal gar nichts mit der deutschen Geschichte zu tun, sondern mit den Elementen. Natürlich war Chelida klar, dass seine Berlin-Skulptur umgedeutet werden würde. Schließlich gibt es in West-Berlin an der Gedächtniskirche ja bereits eine andere, viel fotografierte Berlin-Skulptur des deutschen Bildhauerpaares Maczynski-Denninghoff, bei der sich zwei stählerne Röhren wie schwerelose Bänder in der Luft umeinander ranken. Als Standort für seine Berlin-Skulptur bestimmte Chelida jedoch eine Stelle nahe am Gebäude des Bundeskanzleramts. Dadurch wirkte es, als könne sich dessen massiver Kubus, ähnlich wie bei den Windkämmen die schroffen Atlantikfelsen bei San Sebastian, in eine vielgliedrige Struktur auflösen und sich gen Himmel strecken. Doch Chelidas ursprünglich gewählter Standort gefiel auf Dauer offenkundig nicht allen in der Berliner Regierungszentrale. Man wollte sie gern etwas sichtbarer haben, so wie Jahrzehnte zuvor schon die berühmte Bronzeskulptur Two Large Forms des englischen Bildhauers Henry Moore, die sehr augenfällig vor dem ehemaligen Bundeskanzleramt in Bonn platziert worden war.
Möglicherweise waren auch die eindrücklichen Fotos, die von der Henry Moore-Skulptur vor diesem Gebäude existieren, eine Motivation, um die Skulptur von Chelida später an einen anderen Platz zu rücken, wo sie deutlich repräsentativer jetzt steht, auch für die mediale Berichterstattung, als das ursprünglich der Fall gewesen ist.
Auf diese Weise rückte Chelidas Berlin-Skulptur seit 2003 nun ins Rampenlicht der Medienöffentlichkeit. Achten Sie einmal darauf, wenn Sie nächstes Mal die Tagesschau einschalten und versuchen Sie sich vorzustellen, dass Chelidas Stahlformen ursprünglich so gar nichts Deutsches im Sinn hatten.
Berlin heißt die Stahlskulptur von Eduardo Chelida, die Carsten Probst in unserer Reihe Kunst draußen vorgestellt hat. Und in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es jetzt um Geschichtsschreibung anhand von Objekten.
Manchmal muss es eben schnell gehen, auch wenn in sehr großen Zeiträumen gedacht wird. Frank Blazik ist Militärhistoriker und leitender Kurator am Smithsonian, dem Nationalmuseum für amerikanische Geschichte in Washington. Am Morgen des 7. Januar nach dem Sturm auf das Kapitol sicherte er sich Zeugnisse und Dokumente.
I approached the cleaning crews and several of them handed me signs that they had picked up, protest signs that they had found laying about on the ground.
Ich bin auf die Reinigungscrews zugegangen und die haben mir dann noch Protestschilder gegeben, die sie vom Boden aufgesammelt hatten.
Als vor vielen Jahren das Haus der Geschichte Baden-Württemberg sich Teile des Bauzauns Stuttgart 21 sicherte, da hieß es kritisch teilweise, das ist geschichtspolitische Einmischung. Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar war für Frank Blazik fraglos ein Ereignis von historischer Tragweite.
Multiple people tell me, get a flag, get a flag, get a flag. I didn't find any, actually. What I did find was a pole.
Viele haben gesagt, hol eine Fahne. Aber ich habe keine gefunden. Was ich aber gefunden habe, war eine Fahnenstange.
And the Poles, people were carrying those and in turn using them as weapons to force their way into Capitol building.
Leute haben die mitgebracht und als Waffe benutzt, um ins Kapitol zu kommen. Und das steht für diesen Moment in der amerikanischen Geschichte.
Und die sind jetzt im Museum. Das Warten hat ein Ende. Der Kulturhunger ist groß. Nach der viermonatigen Corona-Zwangspause bei den Museen hat das Interesse an der großen Andy Warhol-Ausstellung Die Server des Kölner Museum Ludwig richtig zusammenbrechen lassen. Heute konnten Besucher eigentlich die ersten Zeitfenster zum Besuch der Ausstellung in der neuen Woche buchen. Zuspruch und Andrang waren aber so groß, dass die Seite innerhalb kürzester Zeit nicht mehr erreichbar war. Ab Montag dürfen in NRW-Museen Zoos und weitere Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen, allerdings nur nach Terminbuchung. Ins Kölner Museum dürfen dann 73 Besucher für 2 Stunden und sie werden dann die mit Spannung lang erwartete Andy Warhol-Ausstellung mit über 100 Werken sehen können. Und rasch zum Schluss noch die Meldung: der Maler und Grafiker Alexander Klee, Enkel des Malers Paul Klee, ist gestorben. Das Berner Kunstmuseum, das Zentrum Paul Klee, würdigten ihn in Todesanzeigen. Alexander Klee ist im Alter von 80 Jahren bereits am 1. März verstorben. Er veröffentlichte seine Arbeiten unter anderem unter dem Namen Aljoscha Segar.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn steht in der Kritik. Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend, auch zum Papstbesuch im Irak. Danke fürs Zuhören, sagt Anja Reinhardt. Ihnen noch einen schönen Samstagabend.